Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich freue mich, dass ich hier bin, wie auch Michael freut, dass ich hier bin. Ich brauche noch einen Tisch. Oh. Ja, vielleicht gibt es ja noch irgendwann einen Tisch und vielleicht ein Glas Wasser. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Und wenn du mich nicht kennst, Michael hat mich schon kurz vorgestellt. Ich bin Milan, ich bin der Standortleiter in Hannover. Wir sind eine Kirche mit zwei Standorten. Und heute darf ich dann deswegen auch hier predigen. Und einfach nur, weil ich es nicht lassen kann, auch über Hannover ein bisschen zu reden. Wir bauen das in Hannover, was wir hier schon haben. Weil ich überzeugt davon bin, dass diese Kirche, unsere Kirche, von Gott gebraucht wird. Mit unseren Werten, mit unserer Kultur, mit unserer Art, wie wir Glauben leben. Und ganz ehrlich, ich liebe es hier. Ich liebe die Gastfreundschaft, ich liebe die Menschen, ich liebe die Art, den Glauben auszuleben, ich liebe unsere Treue zur Bibel, ich liebe den Lobpreis, heute auch besonders wieder. Ich liebe es, wie wir uns gegenseitig behandeln. Und deshalb trage ich unsere Kirche in eine andere Stadt. Und deshalb tragen wir unsere Kirche auch in eine andere Stadt. Und wir sind davon überzeugt, dass Gottes Weg, um Menschen zu erreichen mit seiner Liebe, ist, unter anderem Kirche zu gründen. Das ist ein Weg, mit der beste, würde ich sagen, und das effizienteste, sagen Studien sogar. Und biblisch ist es auch ziemlich, würde ich sagen. Und wie sieht das ganz praktisch aus? Wir hatten vor 2 Wochen hatten wir einen Gottesdienst, da waren 23 Personen da und davon nur 3 aus Braunschweig. Das heißt, 20 Personen haben sich aus Hannover aufgemacht, um mit uns Gottesdienst zu feiern und zu grillen, aber die waren auch hauptsächlich wegen dem Gottesdienst da, kann ich ehrlich so sagen. Nicht nur wegen dem Grillen. Und das war so ermutigend, das war richtig cool. Mehrere Leute machen sich gerade neu auf, um ins Team reinzukommen. Ja, und das Verrückteste finde ich echt, dass 3 aus Braunschweig da waren. Also erst der Punkt 1 daran ist, ihr dürft gerne auch mal in Hannover vorbeikommen. Es ist eine Kirche, 2 Standorte und ich liebe es, wenn die Kultur von Braunschweig auch in Hannover ein bisschen zu finden ist, wenn es nicht um Fußball geht. Und sorry, aber ich wohne jetzt in Hannover, was soll ich tun? Und danke für den Tisch. Kann das Klavier noch ein Stück nach hinten? Danke, Joachim. Ja, vielen Dank. Ja, also ihr dürft gerne vorbeikommen, aber wie ermutigend ist das, dass 20 Personen aus Hannover da waren. Das ist so schön. Und gerade wenn man mal eigentlich alleine angefangen hat und dann irgendwann auch mal zu zweit und dann zu dritt, aber das hat ein bisschen gedauert, dann rechne ich mir das immer so vor, ja, 1000% Wachstum. Ich weiß nicht, 10.000% Wachstum. Halleluja! Mehr Menschen wäre Jesus. Okay, wir kommen zur Predigt. Erstmal, ach so, und wir haben heute auch Gäste aus Hannover da, 6 Stück, um genau zu sein. Ich freue mich über jeden, der da ist. Richtig schön, dass ihr da seid. Das macht mich richtig glücklich, dass ihr hierher gefunden habt, auch Martina und Christian. Richtig cool, dass ihr hier seid. Wir sind gerade in einer Predigtserie und ich darf auch predigen. Und wir sind in der Predigtserie über den Galaterbrief. Das ist ein Brief, den Paulus an mehrere Kirchen im Landstrich Galatien geschrieben hat. Also es ging an mehrere Kirchen in einem Landstrich. Und da durch diesen Brief predigen wir uns im Moment Stück für Stück durch. Und welch ein Zufall, wir haben als ganze Kirche, haben wir auch gerade den Galaterbrief gelesen, für die, die wollten jedenfalls. Und auch in Hannover haben wir das gemacht. Und ich steige mal einfach mit einer Frage ein. Wann hast du dich zuletzt so richtig frei gefühlt? Auf der Gemeindefreizeit im See im Regen? Irgendwo anders, ich weiß nicht. Vielleicht beim Lobpreis, wenn Joachim singt. We don't know, aber wir machen mal ein bisschen positive Psychologie. Vielleicht kannst du den Moment einfach in deinem Kopf festhalten und so starten wir dann in die Predigt. Das fände ich schön. Weil in unserem Text, da geht es heute genau darum, es geht um Freiheit. Und es geht darum, was sie bedeutet. Und dazu schauen wir in Galater 4, 21 bis 5, Vers 15. Wenn du willst, kannst du die Bibel aufschlagen, kannst den Text auch lesen, falls du ihn nicht schon mal irgendwann gelesen hast, aber dann kannst du ihn nochmal lesen. Und zu dem Text, ich finde, die Bibel ist ein sehr verständliches und logisches Buch, meistens. Der rote Faden, den findet man eigentlich immer. Und auch der Galaterbrief, den finde ich sehr verständlich, der ist sehr logisch. Aber manchmal liest man etwas und fragt sich nur, was willst du mir jetzt damit sagen? Ich verstehe es nicht. Und als ich den Text das erste Mal gelesen habe, ging es mir genauso. Paulus, der Autor, Der redet erst darüber, dass Gott die Menschen in Galatien gefunden hat, top, und dass sie keinen anderen Göttern mehr nachlaufen sollen, top. Und dann geht es auf einmal um zwei Frauen, die schwanger werden, und um ihre Kinder, die aber beide von einem Mann sind. Und dann geht es wieder um das Thema Freiheit. Und ich so, was? Und ich finde es ein bisschen verwirrend, und da tauchen wir aber heute rein und gucken mal, was dahinter steckt. Und womit geht's los, um herauszufinden, was dahinter steckt? Mit dem Kontext. Worum geht es drumherum? Der Apostel Paulus, der kämpft in seinem Brief ganz, ganz heftig mit den Galatern. Und da sind wir schon ein paar Mal drauf eingegangen in der Predigtserie. Es sind Leute in ihre Kirche gekommen, die gefährliche und wirklich falsche Dinge gelehrt haben. Und wir haben das auch immer wieder in den Predigten aufgegriffen. Öli hat das auch immer wieder gesagt. Was haben sie gelehrt? Du musst bestimmte Vorgaben erfüllen, um Gott zu gefallen. Das ist das, was in die Kirche so reingekommen ist. Und Paulus, der wehrt sich dann dagegen. Was ist los mit euch, ihr Galater? Habt ihr vergessen, was Jesus für euch getan hat? Und Paulus schreibt ihnen oder schreit ihnen immer eine Wahrheit immer wieder ins Ohr. Er sagt, die Beziehung mit Gott, die bekommt man nur durch Gnade. Man bekommt sie geschenkt. Gibt es darauf ein Amen? Amen. Man bekommt sie geschenkt, weil und wenn man Jesus Christus vertraut. Oder man bekommt sie gar nicht. Es geht nicht um Leistung, sondern es geht um Gnade. Es geht nicht darum, ein Gesetz zu befolgen, sondern es geht darum, einer Person zu vertrauen. Es geht nicht darum, dass ich dieses Leben alleine lebe, sondern es geht darum, dass Jesus Christus in mir lebt. Und heute, in diesem Abschnitt, den wir heute lesen, stellt sich den Galatern und dann auch uns die Frage, sind wir Sklaven oder sind wir frei? Herausfordernde Frage. Ich würde sagen, unsere Freiheit ist uns wichtig. Niemand will Sklave sein. Deshalb formuliere ich es mal anders. Ist unser Leben von einem Sklavendasein geprägt oder von Freiheit? Na gut, sagst du vielleicht. Ich lebe in einem freien Land, ich darf meinen Glauben ausleben, wir treffen uns hier gerade. Niemand könnte gerade von mir sagen, dass ich sein Besitz wäre oder sowas. Ich glaube, ich bin frei. Aber hier geht es nicht um irgendeine Definition von den Umständen, sondern es geht um geistliche Realitäten. Es geht darum, ist unser Herz frei? Und da geht es schon los. Was ist dann eigentlich hier gemeint? Und ich habe mich gefragt, was sagt eigentlich was sagt unsere Gesellschaft über Freiheit, wenn ich jetzt in der Innenstadt jemanden mal random fragen würde, also zufällig irgendwen raussuchen würde. Wahrscheinlich würde er auf die schnelle antworten, ein See in Schweden, nackig oder so. Oder vielleicht auch, Freiheit bedeutet, dass ich machen kann, was ich will und nicht so niemand mir Vorschriften macht. Das ist dann absolute Freiheit. Und so schön das auch, finde ich, im ersten Moment klingt, die Definition, die lässt uns alle gefangen zurück, weil wir sind nie ganz frei. Allein wenn wir schon Bedürfnisse haben, wenn wir einen Körper haben, schon unser Körper hat Begrenzungen. Wir als Menschen haben Begrenzungen. Irgendwie klappt die Definition nicht oder sie lässt uns auf jeden Fall gefangen zurück. Okay, dann vielleicht mit ein bisschen mehr Nachdenken, wenn man auch die Begrenzung beachtet und so. Freiheit ist die Möglichkeit, sich selber zu verwirklichen. Innerhalb seines Potenzials. Endlich kann ich das machen, was ich will und mein Potenzial vorausschöpfen. Aber auch da frage ich mich, ist es Freiheit? Freiheit ist was richtig Positives, finde ich. Ich hoffe, du auch. Etwas, was gut tut. Aber Hand aufs Herz, wir können uns absolut selbst verwirklichen und dabei richtig vor die Hunde gehen. Beispiel zum Beispiel Spielsucht. Dann ist deine Selbstverwirklichung 16 Stunden am Tag, den Automaten zu bedienen. Freiheit! Oder wenn du dann auch sagst, wir nehmen mal Spaß als Maxime. Vielleicht hast du dann Spaß dein Leben lang und fühlst dich frei, aber vielleicht bist du am Ende deines Lebens einsam, weil du nie eine Beziehung hattest, die dich etwas gekostet hat. Und dann sagst du, na gut, dann nehme ich halt was anderes, dann nehme ich Familie. Da bin ich ja sicher mit. Aber was ist, wenn nicht mal du die Freiheit, wenn du dich nicht selbst verwirklichst und dadurch dich gefangen nimmst, sondern was ist, wenn andere dich enttäuschen, wenn jemand aus der Familie dich betrügt oder sowas? Man hat das alles nicht in der Hand, es kann trotzdem vor die Hunde gehen. Und ich persönlich, ich kann manchmal gar nicht mal richtig einschätzen, ob ich wirklich frei bin oder ob ich gerade irgendwie versklavt bin von irgendwas. Irgendein Antreiber, Geld oder der Drang nach Anerkennung, irgendwas anderes. Irgendwie so richtig frei, bin ich das irgendwie überhaupt? Und dazu kommt, Freiheit in menschlicher Definition, die ist auch irgendwie immer ein bisschen eingeschränkt, die ist immer ein bisschen eingefärbt, weil man eben nicht alles überblickt. Freiheit ist irgendwie jetzt doch schwierig. Ich habe es jetzt schwierig gemacht, es tut mir leid. Ich will Freiheit, aber ich verstehe nicht ganz, was sie ist. Und Abraham Lincoln, der hat gesagt, und ich gebe ihm da recht, auch wenn ihn das wahrscheinlich nicht mehr juckt, die Welt hat nie eine gute Definition für Freiheit gefunden. Und er muss es ja wissen als Urvater der freiesten, na gut, kann man sich drüber streiten, Nation dieser Erde. Also, willkommen zur Predigt. Die Predigt in einem Bild, ich werde es nicht erklären, kannst mal die nächste Folie ranmachen. Wir haben einmal Freiheit und wir haben zwei Feinde der Freiheit. Und da unten steht, wenn du es nicht lesen kannst, Galater 4, Vers 21 bis 5, Vers 15. Und das ist das Bild für die Predigt. Vielleicht kannst du es ein bisschen in deinem Kopf behalten. Vielleicht erklärt sich dann einiges über die Zeit. Ich werde es jetzt aber nicht erklären, ihr müsst jetzt einfach leben. Also wir fragen uns heute, was denkt der Schöpfer, der Erfinder der Menschen denn über Freiheit? Was ist denn seine Definition? Und wenn wir verstehen wollen, was die Bibel mit Freiheit nennt, dann schauen wir in den Text. Und um zum Thema Freiheit zu kommen, schauen wir uns erstmal das Gegenteil davon an, um dann herauszufinden, was denn Freiheit ist. Und das Gegenteil davon ist Sklaverei. Also das Prinzip der Sklaverei nach Galater 4, 21 bis 31 erstmal. Vielleicht hast du es schon gelesen, ansonsten darfst du es nachlesen. Ich erkläre es jetzt in eigenen Worten, du kannst aber auch sonst in einer Bibel-App oder in der Bibel mitlesen. Paulus erklärt das Prinzip der Sklaverei mit der Geschichte von Abraham. Der hatte zwei Söhne von zwei Frauen. Und diese beiden Frauen waren Sarah und Hagar. Und Sarah bedeutet, übersetzt, Prinzessin, Fürstin. Und sie war eine freie Frau. Sie war keine Sklavin, sie gehörte niemandem. Paulus sagt, sie ist ein Bild für den Vertrag der Gnade, den Gott den Menschen durch Jesus anbietet. Und der Vertrag der Gnade ist, vertrau auf Jesus, dann ist Gott mit dir und du bist mit Gott. Er nennt das dann auch, vielleicht, wenn du den Text durchliest, vielleicht sagt er das was, er nennt das dann auch himmlisches Jerusalem. Das ist ein Stück Himmel auf Erden. Wir dürfen schon mal ein bisschen schnuppern, wie es sein wird. Und dann haben wir die andere Seite, wir haben Hagar. Und Hagar bedeutet die Schöne, die Flüchtige, die Fremde. Und sie war nicht frei, sie war eine Sklavin. Und Paulus sagt, sie ist ein Bild für das irdische Jerusalem, für das, was wir hier vorfinden, wenn wir ohne Gott unterwegs sind. Wir machen es noch mal ein bisschen anschaulich. Sie ist ein Bild für den Vertrag der Leistung, den Gott Israel durch das Gesetz angeboten hatte. Sie steht dafür, dass wir uns anstrengen, um vor Gott gut dazustehen, ihm zu gefallen. Und es hängt dann eben sehr an uns, das ist sehr irdisch. Da, wo Paulus sich in seinem Brief gegen wehrt. Also Sarah steht für Freiheit, denn sie ist ein Bild dafür, dass Gott uns beschenkt. Hagar steht für Sklaverei, denn sie ist ein Bild für Gottes Forderungen, die kein Mensch erfüllen kann. Hagar steht für das, was der Mensch hinkriegt und Sarah für das, was nur Gott alleine schenken kann. Und jetzt machen wir ein bisschen Inception. Wir steigen etwas tiefer in die Story ein. Weil wie funktioniert die Bibel? Man hat das Neue Testament, wo Paulus jetzt diesen Brief zum Beispiel geschrieben hat. Und er zitiert immer wieder aus einem viel früheren Text aus dem Alten Testament. Und wenn man dann die Geschichte aus dem Alten Testament ein bisschen hochholt, dann merkt man, dass die neue Geschichte viel mehr Tiefe gewinnt. Das lohnt sich richtig, da zu studieren. Und wir schauen uns nochmal die Story von Sarah und Hagar an, in 1. Mose 15 bis 17. Und ich erkläre sie in eigenen Worten. Abraham hat von Gott ein Versprechen bekommen, dem er vertrauen sollte. Und dieses Versprechen war, du wirst der Vater vieler Völker sein. Aus dir werden viele Völker wachsen. Und wir lesen auch, dass Abraham gesagt hat, ja, let's go, das glaube ich. Das glaube ich wirklich. Wie absurd es auch ist, ich glaube es. Das Problem an diesem Versprechen war, dass Gott ihm nicht gesagt hat, wie das passieren wird. Ich meine, der Weg dahin ist, glaube ich, relativ einfach. Die einzige Möglichkeit ist, er braucht einen Stammhalter, er braucht Kinder oder wenigstens eins, damit das dann Kinder kriegen kann. Und gut, wie man Kinder kriegt, ja, Bienchen, Blumen, ihr wisst Bescheid, das kriegt man, glaube ich, hin. Aber die haben ganz viel Bienchen und Blumen gemacht und es hat irgendwie nicht geklappt. Und wir lesen dann in 1. Mose 16, Vers 1, Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Kein Happy End. Und die beiden wurden immer älter, die Blumen haben die Köpfe hängen gelassen, die Bienchen haben nicht mehr so gesummt. Und irgendwie, es gab keine einfache Lösung. Gott verspricht etwas, Abraham und Sarah sind gehorsam und es passiert nichts. Nein, sogar das Gegenteil ist passiert. Statt ein Kind, kein Kind. Und dann werden beide langsam nervös. Oh, was machen wir jetzt? Und Sarah fängt dann an, sich in Gott hinein zu versetzen. Du hör mal zu, Abraham. Gott will nicht, dass ich ein Kind bekomme. Es ist nicht mehr möglich, du siehst es doch. Das ist ein tolles Versprechen von Gott. Aber ich glaube, das wird so nichts. Dann fängt sie an, sich ihre eigenen Gedanken zu machen, zu überlegen, wie sich das Versprechen denn doch erfüllen könnte. Und sie schmiedet Pläne um Pläne. Und dann versucht sie, ihre Pläne als Gottespläne zu verkaufen, schiebt sie in seine Schuhe. Und sie sagt dann, hey Abraham, in eigenen Worten, so steht es nicht in der Bibel, ich habe da doch meine hübsche, junge, ägyptische Sklavin, die liebe Hagar, und schlaf doch mit ihr, vielleicht bekomme ich durch sie einen Sohn. Weil Hagar war Sarahs Sklavin. Und damals war das dann so, dann war man der Besitz. Und Sarah sagt, die Umstände, die zeigen das doch ganz, ganz deutlich, das muss von Anfang an Gottes Idee gewesen sein, dass es genau so funktioniert. Eine andere Lösung gibt es nicht. Ich kann mir keine andere vorstellen. Und Abraham schaut sich dann die Junge, die Hübsche, die, ja, auch die schnelle Lösung dann irgendwie an, auch verlockend, und sagt dann, ja gut, Sarah, man soll seiner Frau nicht widersprechen. Also, was soll ich machen? So, ne? Nein, er hat das schon ganz bewusst mit entschieden, würde ich sagen. Aber er sagt dann auch, ja, es muss wohl Gottes Wille sein. Let's go. Und daraus entsteht sogar ein Kind. Naja, und wie immer bei solchen Geschichten, wir können die nächste Folie einmal anwerfen. Daraus entsteht ein Kind. Ein Kind, das da. Das da, genau, das entsteht, dieses Kind. Und wie immer bei solchen Geschichten, wenn es so kreuz und quer geht, es entsteht ein richtig dicker Streit in der Familie. Diese menschliche Lösung, die macht richtig viel kaputt. Und zwar nicht nur in der Familie, sondern es ist gleich ein ganzer Dominoeffekt. Die Bibel spricht gleich von der Entstehung eines ganzen Volkes, von dem Gott sagt, personifiziert dann. Er wird seine Hand gegen jeden erheben und jeder gegen ihn. Steht in 1. Mose 16, Vers 12. Und übersetzt würde ich sagen, heißt das, die Kacke wird richtig am Dampfen sein. Und durch das, was ihr selbst versucht habt, sagt Paulus, indem ihr eure eigenen Pläne umsetzt, geht das richtig schief. Und da springen wir jetzt wieder eine Ebene höher zu Paulus, weil Paulus sagt den Galatern, ja, genau das passiert, wenn wir Menschen die Dinge selber in die Hand nehmen, wenn wir uns statt auf den Versprechen Gottes auf unsere eigenen Leistungen stellen wollen. Es kommt irgendwie was Verdrehtes bei raus. Auf Deutsch übersetzt, die Kacke wird am Dampfen sein. Und in Galater 4, 22 bis 23 fasst er es dann nochmal zusammen, ich lese vor. In der Schrift wird doch berichtet, dass Abraham zwei Söhne hatte. Die Mutter des einen war eine Sklavin, die Sarah. Die Mutter des anderen war eine Sklavin, Hagar. Die Mutter des anderen war eine freie Frau, Sarah. Und zwar wurde der Sohn der Sklavin infolge von menschlich eigenmächtigen Handeln geboren, der Sohn der Freien hingegen auf einer Zusage Gottes. Also es gibt das Kind von ich mach's selbst, ich bin die eigene Lösung, ein Kind der eigenen Taten. Und es gibt das Kind aus ich glaube, ein Kind der Verheißung Gottes, weil Sarah ist tatsächlich von Abraham nochmal schwanger geworden und hat ein Kind bekommen. Also es geht nicht darum, dass Hagar eine Ägypterin war, dass sie irgendwie jung oder hübsch war oder dass sie eine Sklavin war, sondern sie ist einfach ein Bild dafür. Paulus benutzt es als Bild des Menschen eigenmächtig und ohne Gott ihr Glück suchen. Und ich nehme das mal vorweg, was Paulus hier sagen möchte. Er sagt in den nächsten Versen, Jesus Christus und der Glaube an ihn, das ist das Kind der Verheißung Gottes. Jesus ist Freiheit und sich auf die eigenen Taten zu verlassen, das ist Sklaverei. Galater 5, Vers 1. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Also Sklaverei in der Bibel ist das Ergebnis, wenn wir ohne Gott leben. Freiheit ist das Ergebnis, wenn wir eine Beziehung mit Gott haben und er in unserem Leben handelt, wenn wir auf sein Versprechen stehen. Das Prinzip der Sklaverei ist also, ich löse es selbst, ich mache es selbst. Es ist Selbstverwirklichung, so kann man es übersetzen. Es ist Selbstverwirklichung ohne Gott. Selbstverwirklichung ohne Gott ist der Weg zur Sklaverei. Und wieso das Sklaverei ist, da komme ich auch noch drauf. Erstmal kommen wir zurück zur Anfangsfrage. Was ist denn dann Freiheit? Langsam können wir es beantworten. Freiheit ist, dich auf die Versprechen Gottes zu stellen und nicht auf die eigene Kraft oder Leistung. Und diese Freiheit, die ist umkämpft von der Selbstverwirklichung. Und Jesus, in diesem Text steht, Jesus befreit ein für alle Mal, aber die Freiheit, die muss auch verteidigt werden. Man darf auch standhaft darin bleiben. Und Sklaverei ist kein Ponyhof, das ist ein Joch. Ein Joch, das haben Ochsen früher gezogen, um das Feld zu pflügen. Das hat viel gewogen. Sklaverei ist ein Joch, das ist kein Ponyhof. Und jetzt kommen wir zu unserem schönen Bild, was ich vorhin gezeigt habe. Es gibt zwei Feinde der Freiheit, die Freiheit, die wir in Jesus finden können, immer wieder bedrohen. Und beide haben mit Selbstverwirklichung zu tun. Und in diesem Text finden wir zwei Arten dieser Selbstverwirklichung. Zwei Feinde, die Paulus in ihre Schranken weist, weil sie uns die Freiheit wegnehmen. Und der erste Feind der Freiheit in Jesus Christus ist, ich nenne es religiöse Selbstverwirklichung. Und die haut er den Galatern in dem ganzen Brief immer wieder um die Ohren. So wie Uli uns das in den Predigten um die Ohren haut. Und diese erklärt sich so: Ich stelle mich nicht auf die Versprechen Gottes, dass er mich annimmt durch meinen Glauben, sondern ich will etwas dazu tun. Durch meine Taten und Leistungen werde ich Gott gefallen. Und der Gegenpol dazu ist, ja, Glaube umzusetzen ist nicht verkehrt, ganz klar. Aber wenn wir denken, wir müssten uns irgendwie vor Gott profilieren, das Richtige tun, um von ihm geliebt zu werden, dann ist das Quatsch. Willst du immer das Richtige tun, um von Gott geliebt zu werden? Das ist Quatsch. Und das predigen wir jetzt hier seit Wochen und wir predigen das auch noch weiter und weiter, weil der ganze Galaterbrief, das ist durchgängig im Galaterbrief zu finden. Und wenn Paulus das da schon wichtig ist, dann soll es uns erst recht wichtig sein. Und ich finde, wir glauben es oft nicht. Also ich struggle damit immer wieder, dass ich denke, ich muss jetzt irgendwas tun, um Gott zu gefallen. Aber was ist denn das Evangelium? Was ist die Botschaft Gottes an uns? Die Botschaft Gottes an uns ist, dass Gott uns liebt und dass er das Beste für uns hat und das Beste für uns will. Er hat uns geschaffen, er will mit uns zusammen sein. Aber Schuld trennt uns. Der Mensch hat entschieden, das nicht zu glauben. Und er hatte Angst, zu kurz zu kommen, wenn er den Entschlüssen Gottes vertraut. Er war zu stolz, um Geschöpf zu sein und wollte selber Gott sein und hat darin dann richtig versagt. Statt mit Gott zu sein, macht er sich selbst zum Gott. Und wenn Geschöpf Schöpfer spielt, dann hängt der Haussegen schief. Auf Deutsch übersetzt, dann, na, ihr wisst schon. Wir sind nicht Gott. Wir sind Ebenbild Gottes und das macht den Menschen zu etwas sehr Schönem. Der Mensch hat richtig viel Gutes an sich. Aber wenn wir uns dann umgucken und mal in die Welt schauen oder in uns schauen, dann merken wir, das Gute wird eingefärbt von Zerbruch und von Zerstörung. Irgendwie ist die Welt aus den Fugen geraten und nicht erst seit Corona oder seit China oder seit dem Ukraine-Krieg oder seit dem Christenverfolgungsindex. Nein, sondern schon seit Menschengedenken. Und nichts kann sie mehr heile machen. Kein politisches System, keine Philosophie, kein religiöser Wahn, kein guter Mensch. Niemand reicht aus, um das wieder heile zu machen. Kein Karma könnte es jemals aufwiegen. Nichts kann rückgängig machen, was schon kaputt ist. Und diesen Zerbruch, den sieht man nicht nur um uns herum, sondern den sieht man sogar in uns, also auch in mir. Selbst wenn ich mich für grundsätzlich gut halte, dann sehe ich doch den Zerbruch in mir und ich überführe mich selber. Weil ich merke doch, es ist so einfach zu lügen, oder? Es ist so einfach egoistisch zu sein. Und wie viele schräge Sachen machen wir über unser Leben hinweg, das andere verletzt, wo wir verletzt werden, wo wir uns selber verletzen. Und man merkt, ja, der Zerbruch, der ist sogar in uns. Und aus diesem Zerbruch entsteht Schuld vor Gott. Und diese Zerbrochenheit, die nimmt uns unsere Unschuld. Und sie führt zu Schuld in unserem Leben, weil wir versuchen, etwas zu lösen, was für uns gar nicht lösbar ist. Uns als Lösung zu sehen, das trennt uns von Gott. All das verursachte Leid ist nicht mehr aufzuwiegen. Punkt. Was ist denn das Evangelium? Gott hat einen Weg geschaffen, wie er doch mit uns sein kann. Gott will mit uns zusammen sein. Und dieser Weg, er heißt Jesus Christus. Ach, Halleluja. Jesus führte ein schuldloses Leben vor Gott und obwohl er die Trennung von Gott nicht verdient hat, nahm er sie auf sich und nahm eine unverdiente Strafe auf sich. Er trug unsere Schuld am Kreuz, sodass sie aus dem Weg geräumt wurde, sie nicht mehr zwischen uns und Gott steht. Und die Lösung, oh, sie fand sich nicht in uns. Sie fand sich nicht in unseren Systemen oder in unserer Gutheit oder sowas oder in irgendwas anderem. Nein, die Lösung findet sich in Gott selbst, durch Jesus Christus. Er sorgt für unsere Rettung und nicht wir. Sein Tod ist die Botschaft, die Schuld ist bezahlt. Wir dürfen zu Gott kommen, wir sind unperfekt, aber durch Jesus kann uns nichts mehr vorgehalten werden. Versöhnung mit Gott, sie ist da. Gott kann mit uns zusammen sein, er will es auch, er liebt es auch, er hat Identität, er hat Plan für unser Leben, das nicht mehr getrennt von ihm ist. Und Gott beweist das alles auch noch, indem er Jesus von den Toten auferweckt, indem Jesus von den Toten aufersteht. Ja, er kann den Tod, er kann das Verderben in unserem Leben und auf dieser Welt, er kann es wirklich besiegen. Ja, er hat es sogar besiegt. Und in Jesus Christus können wir es erkennen. wie komme ich jetzt wieder zurück? Wisst ihr was? Nichts davon hängt an unserer Leistung. Gnade ist Geschenk Gottes. Und die einzige Frage an uns ist nicht, tue ich genug, um das zu verdienen? Gehe ich oft genug in die Kirche, um das zu verdienen? Lese ich oft genug die Bibel, um das zu verdienen? Habe ich die richtigen Klamotten an, um das zu verdienen? Habe ich die richtigen, benutze ich die richtigen Worte, um das zu verdienen? Ich habe es genau gesehen. Hören wir genug Lobpreis, um das zu verdienen? Nein, die Frage ist, sind nicht diese Fragen, sondern die Frage ist, nehmen wir dieses Geschenk an? Nehmen wir das Geschenk an, Jesu Tod am Kreuz, seine Auferstehung als Beweis, dass wir ewig mit ihm sein werden. Dass wir nicht tot ernten werden, sondern leben mit Jesus Christus zusammen für ewig. Nehmen wir das an, dass Gott für uns schon gesorgt hat. Dass er wusste, was abgeht und dass die Lösung in Jesus schon vollkommen und schon komplett ist. Nicht Sklaverei, sondern Glaube rettet. Glauben ist der Weg zu Gott. Die Bibel sagt, wer glaubt, wird gerettet. Und jetzt nochmal hinterher, nicht mal darin lässt Gott uns alleine, sondern er schenkt uns den Heiligen Geist, der Gottes Herz, sein Charakter und seinen Willen in uns sichtbar macht. Nicht mal glauben müssen wir so alleine. So ist Gottes Herz und das glauben wir auch als Kirche. Es ist Anti-Selbstverwirklichung. Es ist das Gegenteil von Selbstverwirklichung, weil bevor du Gott kanntest, ist Jesus schon für dich gestorben. Was sollst du jetzt noch dazu tun? Zurück zum Punkt religiöse Selbstverwirklichung. Warum ist das denn Sklaverei? Warum nenne ich das Sklaverei? Wenn ich mich religiös selbst verwirkliche, um Gott zu gefallen, dann führt mich das in die Sklaverei, weil Gottes Maßstab für uns nicht erreichbar ist. Man ackert sich krumm. Man ackert sich krumm und man rennt Perfektion hinterher, die nicht erreichbar ist. Denn Gottes Maßstab ist Glauben. Stell dir vor, Olympia hat dich eingeladen zu einer Feier. Aber du denkst, nee, wenn Olympia mich einlädt, dann muss ich jetzt auch irgendwas tun. Und dann gehst du in ein leeres, verwaistes Stadion, ohne Zuschauer, niemand interessiert es und versuchst 100 Meter in unter 10 Sekunden zu laufen, ungeübt und rückwärts. Und du versuchst es und versuchst es, du fällst, ne, ihr wisst, wie es rückwärts laufen ist, man fällt dann irgendwann auf den Hintern, der tut weh und es dauert ewig und irgendwie, ja, bringt nichts, schaffst auch nicht. Keine Chance, gar nicht erreichbar. Aber die eigentliche Aufgabe ist, du wurdest eingeladen, um bei der Feier mit dabei zu sein. Jemand anders ist die 100 Meter in unter 10 Sekunden rückwärts gelaufen. Und der Punkt ist, dass dieser jemand sogar in deinem Team ist und es ist wie dein eigener Sieg. Es ist, als hättest du gewonnen. So darfst du dich darüber mitfreuen. Darum geht es eigentlich. Du hast das Unmögliche hautnah miterlebt. Und so ist es, wenn wir das versuchen, gegeneinander auszuspielen. Religiöse Selbstverwirklichung und die Gnade Gottes. Und was man dann auch manchmal macht, ist zu sagen, naja, es ist vielleicht doch irgendwie erreichbar. Ich versuch's, aber ich nehme nur manche Teile davon. Und dann nimmt man wieder doch seine eigenen Maßstäbe. Das Problem ist, der eigene Maßstab, der ist wie Kaugummi, der verändert sich immer wieder. Niemand kann mir mehr sagen, was reicht, was nicht reicht. Und das soll dann irgendwie meinen Status und meinen Wert vor Gott bestimmen. Alles Quatsch. Glaube und Vertrauen in Jesus definiert meinen Status vor Gott. Super befreiend, oder? Alles schon erledigt. Jemand anders ist 100 Meter rückwärts in unter 10 Sekunden gelaufen. Unsere Rettung, die basiert nicht auf den Versprechen, die wir uns selber machen, sondern auf der Verheißung Gottes in Jesus Christus. Also, wir haben den ersten Feind der Freiheit, haben wir identifiziert. Es ist religiöse Selbstverwirklichung, der erste Feind der Freiheit. Der zweite Feind der Freiheit nennt sich egoistische Selbstverwirklichung. Oder so habe ich es jetzt mal genannt. Die sagt eigentlich, was ich will, was mir Spaß macht, was für mich gut ist, was in meinen Augen richtig ist, was meinem Erfolg dient, das ist mein Maßstab. Und da nimmt man Gott gleich ganz aus der Gleichung. Ist ja auch eine Möglichkeit. Ich setze mir einfach meinen Maßstab selber. Niemand bestimmt darüber, was gut für mich ist. Und da muss ich ein bisschen was klarstellen. Ich glaube, Abgrenzung gegenüber Menschen, die ist schon wichtig und gar nicht mal so schlimm. Würde es jeder radikal machen, niemand sagt mir, was gut für mich ist. Ich glaube, dann hätten wir eine Welt voller narzisstischer, asozialer, also lauter Narzissten, die nur für sich leben und nicht für andere. Und selbst wenn man dann was Gutes tut, dann wäre es doch nicht nur einfach gut, sondern man macht es doch für den eigenen Vorteil, für das Ego, für das Gefühl oder sowas. Aber trotzdem ist Abgrenzung wichtig. Menschen können uns nicht immer sagen, was gut für uns ist. Es gibt da menschlich einen Mittelweg. Aber die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist, wie passt Gott denn da rein? Gott ist kein Mensch. Er passt gar nicht in diese Gleichung, wenn wir sie so machen wollen. Er hat einen ganz anderen Platz verdient. Und wo ordne ich ihn ein? Gott beschreibt sich selber, und wir als Kirche, wir glauben das auch, als vollkommen gut, als perfekt, als nicht änderbar in seinem Wesen, in seiner Gutheit. Er ist gut, nichts anderes, nicht mal ambivalent oder sowas, irgendwie hin und her gerissen. Nein, er ist einfach gut und in seiner Liebe zu uns unerschütterlich, durch die Zeiten hindurch, durch alles hindurch. Das ist das, was in jedem Buch der Bibel hindurchleuchtet. Und ich glaube deswegen, dass er gut für uns ist. Gott kann mir sagen, was gut für mich ist, weil er gut ist, per Definition. Also wenn ich das nur selbst bestimme, dann werde ich Sklave meiner eigenen Maßstäbe und meiner begrenzten Sichtweise als Mensch. Erstens, meine eigenen Maßstäbe sind wie Kaugummi, die verändern sich. Und zweitens, meine eigenen Maßstäbe, die sind nicht mal gut, weil wir sind nicht vollkommen gut. Niemand kann mir erzählen, dass er vollkommen gut ist, dass er irgendwie allmächtig ist oder sowas. Und wenn du jetzt sagst, naja, aber meinem Potenzial entsprechend bin ich doch trotzdem gut irgendwie, dann kann ich dir sagen, zu dem, was ich gerade gesagt habe, meine eigenen Maßstäbe sind nicht gut, mir applaudiert gerade alles Leid und all die Ungerechtigkeit auf dieser Welt und sagt, ja, come on, Milan, preach it. So ist es, weil Menschen und ihre gut gemeinten Maßstäbe, die richten diese Welt zugrunde. Unser eigenes Denken, es ist zerbrochen, unser Herz ist zerbrochen und wir sehen es überall um uns herum. Wir brauchen einen Retter, ich brauche einen Retter, wir brauchen Jesus. Und dieser Retter hat bestimmt, nein, niemand ist gut genug. Jesus rettet, Glaube an Jesus rettet, das ist meine Gerechtigkeit. Also wenn es Gott gibt und wenn er vollkommen gut ist, dann ist das einzig Logische, was ich tun kann, ihm zu vertrauen, ihm in meiner Gleichung als Ergebnis hinzusetzen. Zu sagen, ich lasse meine egoistische oder religiöse Selbstverwirklichung, er ist mein Ergebnis. Denn meine eigene Menschlichkeit führt mich in eine Sackgasse. Wenn ich Gott anerkenne als Quelle meiner Rettung, als vollkommen gut, berechtigt, meinen Wert, meine Maßstäbe zu bestimmen, Halleluja, das ist Freiheit. Meine egoistische Selbstverwirklichung führt mich in Sklaverei, nicht in Freiheit. So, das ging jetzt ganz schön tief, finde ich. Viel Information auch. Also, die beiden Feinde der Freiheit sind religiöse Selbstverwirklichung, egoistische Selbstverwirklichung und sie beruhen auf dem gleichen Prinzip. Sind beide eine Form der Selbstverwirklichung. Sie streiten beide ab, dass echte Freiheit nur dort zu finden ist, wo Gott selbst wirkt. Der Einzige, der sein Wort hält, ist Jesus Christus. Alles andere oder eine Kombination führt mich in die Sklaverei meiner begrenzten Maßstäbe. Und schlaue Zitate dazu. Peter Strauch hat gesagt, Freiheit gibt es nur in Hingabe an Gott. Augustinus, ein Kirchenvater, hat gesagt, Gott dienen, das ist Freiheit. Helmut Thielicke hat gesagt, Freiheit haben wir nur, wenn wir im Einklang mit unserem Ursprung leben, wenn wir also im Frieden mit Gott sind. Warren Rees besagt, Sünde verspricht Freiheit, aber bringt Sklaverei. Die Freiheit in Christus, die besiegt beide Feinde, wie wir schön sehen können. Und ich lese Galater 5, 4 bis 6. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist, übersetzt, ob er etwas dafür leistet oder nicht. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Das schiebt Paulus noch hinterher, das ist wichtig. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und der Weg zur Freiheit. Von deinen eigenen versklavenden Gedanken und von den versklavenden Gedanken von anderen. Und gleichzeitig ist es nicht irgendwie eine billige Gnade oder ja nur ein Lippenbekenntnis oder so, sondern Paulus sagt auch, Glaube wirkt sich auch in Taten aus. Glaube ist echt, wenn man ihn am Leben erkennt. Das Leben verändert sich dadurch. Das ist eine klare Reihenfolge. Und zusammengefasst würde ich sagen, Freiheit finden wir nur in Gott, im Glauben an sein Versprechen, nicht im Glauben an uns selbst, nicht an unsere Leistung. Und damit bin ich an diesem Punkt quasi am Ende der Predigt angelangt, aber ich will es noch ein bisschen praktisch machen, weil das jetzt sehr viel Information war. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir das immer mal wieder verstehen und dass das immer wieder ganz tief fällt, was das denn wirklich bedeutet, was Jesus für uns getan hat und wie frei wir wirklich sind, wie sehr er uns auch liebt, so, ne? Dass er schon alles für uns getan hat. Aber ein paar Fragen zum Reflektieren habe ich mitgebracht. Wenn wir jetzt mal an Abraham und Sarah denken, dann frage ich mich, sind wir bereit, auf Gottes Versprechen zu warten? Oder verdrehen wir seine Versprechen? Versuchen wir eine Abkürzung irgendwie zu nehmen, damit das passiert, was wir uns wünschen, oder damit das passiert, wo wir denken, das hat Gott uns versprochen. Sarah hat selbst versucht, eine Lösung für das Unlösbare zu sein. Und wir machen das Prinzip dahinter jetzt mal ganz sichtbar an einem kleinen praktischen Beispiel, im ganz kleinen anfassbar für uns. Weil was hat Gott uns denn versprochen zum Beispiel? Gott verspricht uns in seinem Wort, für uns zu sorgen. Uns zu versorgen, in jeder Lebenslage, in jeder Hinsicht. Und wir müssen dafür keine Kompromisse eingehen, wir müssen dafür nicht lügen, wir müssen dafür nicht betrügen, wir müssen solche Dinge nicht tun. Aber vielleicht kennst du das, ich kenne es auf jeden Fall nicht, weil ich viel zu heilig dafür bin, aber diese Gedanken, aber Gott, das Geld ist nicht da, noch nie gedacht. Aber Gott, ich habe Angst, dass ich zu wenig Spaß habe. Aber Gott, ich habe Angst, dass ich keinen Partner finde, der mich liebt, der mit mir meine selben Werte teilt und so weiter. Aber Gott, diese Möglichkeit, die habe ich im Leben doch nur jetzt. Aber Gott, das sieht doch keiner. Du machst ja nichts. Du machst nichts. Dann muss ich es wohl selber machen, nach meinem Maßstab. Und ich mache das mal an einem kleinen Beispiel fest. Ein Freund von mir, der ist in einer Stadt immer schwarz Straßenbahn gefahren. Und was war der Grund? Ja, es war erstens einfach, keine Kontrolleure waren da. Er hatte kein Geld und es war auch günstiger. Also, die Priorität war Kugel-Eis, nicht Straßenbahnfahrt. Und er hatte halt richtig Angst vor Nachteilen, so, ne? Dass er zu kurz kommt, dass er dann zu Fuß gehen muss, oh, wie schlimm und so weiter. Aber Gott spricht in seinem Wort ganz klar, du sollst nicht lügen, du sollst nicht betrügen, wenn man es ein bisschen quer liest. Und was ist passiert in dem Moment? Seine Maßstäbe, die haben ihn betrogen um die Versorgung Gottes. Weil wie soll er denn Versorgung erleben, wenn er sich einfach nur darauf stellt, ich mach selbst. Wie soll er es dann erleben? Und an einem bestimmten Punkt war dann dieser Moment, wo er sich immer ein Ticket gekauft hat, weil er einfach ernst genommen hat, was im Wort Gottes steht. Das Ergebnis war, er hatte keine Nachteile. Die Ängste waren alle Quatsch. Wenn er kein Geld hatte, okay, dann musste er laufen. Ist zwar umständlich, aber ist jetzt auch nicht schlimm. Und der Spaziergang war auch ganz nett oft. Wenn er keine Zeit hatte oder keine Möglichkeit hatte, jetzt zu Fuß zu gehen, und es schwierig war in der Situation, dann hat er gebetet, hey Gott, versorg mich. Bitte versorg mich. Ich musste jetzt irgendwie hin, aber ich weiß nicht wie. Und er wurde nie im Stich gelassen. Entweder hat ihm jemand was ausgegeben, oder er wurde mitgenommen, oder gut, dann ist er halt zu spät gekommen, aber es war in dem Moment nicht so schlimm. Und der größte Vorteil war aber, dass er gemerkt hat, erstens, wie Gott ihn versorgt mit allem, was er braucht, und sein Glaube ist gewachsen, und wie die Angst, erwischt zu werden, weg war. Viel weniger Stress. Halleluja. Ja, es ging um mich, ich gebe es zu. Aber es ist so eine kleine Sache, die so viel Auswirkung, dieses Prinzip hat so viel Auswirkung auf den Rest unseres Lebens. Wenn man das versteht, hey, Gott versorgt. Wir müssen keine Abkürzung nehmen für unseren Vorteil, weil Gott es schon versprochen hat, dass er uns versorgt. Und was er verspricht, das hält er auch. Und das hat mein Denken so verändert. Stelle ich mich auf meine Maßstäbe, um meine Angst zu kurz zu kommen? Oder stelle ich mich auf Gottes Versprechen, selbst wenn es im ersten Moment sogar nach Nachteilen aussehen kann? Noch ein Beispiel, Blitzerfotos. Jetzt haben wir Angst. Blitzerfotos. Glaubst du deiner Angst, dass das Blitzerfoto dein Leben zerstört? Oder glaubst du Gottes Versorgung? Ich weiß nicht. Die Frage ist, stehen wir zu unserem Fehler, wenn sowas passiert? Oder versuchen wir alles, um der Strafe zu entgehen? Ich meine, man kennt die YouTube-Videos, ne? Lügen und Betrügen, ich bin nicht gefahren, alles Mögliche. Es gibt lauter Schlupflöcher, aber vielleicht bist du einfach zu schnell gefahren oder du bist einfach über die rote Ampel gefahren. Und jetzt ist die Frage, hey, glaubst du Gottes Versorgung oder glaubst du, dass dieses Blitzerfoto dein Leben zerstören wird? Oder glaubst du, dass Gott dich sogar durch dein Leben bringt, wenn du deinen Führerschein verlieren würdest? Ich finde, das ist super herausfordernd, oder? Also in meinem Kopf versuche ich die ganze Zeit noch Lösungen drumherum zu finden, wie ich das jetzt gut lösen kann und da irgendwie einen Mittelweg finde oder so. Aber es ist, glaube ich, so einfach, dieses Prinzip. Mir ist noch eingefallen, gestern irgendwann Maultaschen. Kennt ihr die Geschichte von Maultaschen, wie die entstanden sind? Wisst ihr, wie die im Schwabenland heißen? Herrgotts Bescheißerle. Der Trick war, ich weiß es nicht mehr genau, aber man sollte irgendwie an einem Tag kein Fleisch essen. Und dann haben die Leute einfach gesagt, naja, ich pack's jetzt einfach in eine Teigtasche und dann ist das Fleisch versteckt und das sieht Gott nicht, dann esse ich doch Fleisch. Also ich meine es nicht, also ne, wir glauben, man kann ruhig Fleisch essen, aber ihr wisst, was ich meine, das Prinzip dahinter ist so, Herrgotts Bescheißerle. Das ist das Prinzip dahinter und die Frage ist, hey, versuchen wir mit unseren eigenen Mitteln irgendwie das Versprechen Gottes zu erreichen oder vertrauen wir Gott, dass er das tut, was er verspricht, selbst wenn es uns manchmal zu spät wirkt oder selbst wenn es im ersten Moment nach Nachteilen aussieht. Okay, herausfordernd. Vielleicht hast du einige Situationen im Kopf, wo du merkst, dass du dich wieder neu auf die Versorgung Gottes stellen darfst. Aber darum ging die Predigt gar nicht. Das wird jetzt nur ein Beispiel. Die Predigt ging eigentlich nicht um diese kleinen Fragen, sondern um das Big Picture. Und da bitte ich schon mal die Band nach vorne. Dürft gerne schon mal spielen. Die Frage an uns alle ist eigentlich, wollen wir Gott an die erste Stelle setzen? Wollen wir weiterhin unsere Leistung oder wollen wir, ich würde es jetzt nennen, dem Kind der Versprechen Gottes glauben? Darf er der Maßstab für unser Leben sein? Darf er bestimmen, was in unserem Leben richtig und was falsch ist? Darf er meine Leistung ad absurdum führen? Darf er sagen, das ist alles Quatsch und stattdessen Glauben verlangen? Darf er das in deinem Leben? Willst du Leistung loslassen und willst du Gnade annehmen, die dein Leben verändert? Dass nicht Leistung definiert, wer du vor Gott bist, sondern sein Versprechen, das er schon definiert hat durch Jesus Christus, durch Glaube. Und ich kann dir sagen, Kompromisse gibt es nicht. Also du kannst nicht dann mit einem Bein versuchen, die 100 Meter rückwärts in unter 10 Sekunden zu laufen. Also versuch's erst gar nicht, dann guckst du nur von Weitem zu, wie die alle feiern. Es geht um ganz oder gar nicht. Und wenn du sagst, ja, das will ich, diesen Schritt will ich gehen, wenn du Jesus dein Leben ganz geben möchtest, wenn du ihm vertrauen möchtest und wenn du das auch gerade, ich spreche jetzt ganz bewusst Leute an, die das noch nie getan haben, wenn du sagst, das ist jetzt das erste Mal, dass ich das so höre oder so verstehe und ja, in meinem Herzen, da sagt etwas, ja, das möchte ich, dann darfst du dich jetzt gerne melden und dann können wir zusammen feiern, dass du die 100 Meter nicht versuchst, alleine rückwärts zu laufen, sondern dass jemand anders sie schon gelaufen ist. Und das betrifft uns alle, wir sitzen alle im selben Boot. Wenn du das bist, dann darfst du jetzt einmal die Hand heben. Und dann beten wir zusammen. Das passiert dann. Okay, für den Rest von uns, ich finde, es spricht eigentlich grundsätzlich alle an. Vielleicht hast du auch gerade gemerkt, als ich das erzählt habe, ja, boah, ich hab wieder Hunger danach, dass Gott in meinem Leben diese erste Stelle einnimmt. Ich habe das irgendwie aus den Augen verloren. Ich glaube nicht mehr der Versorgung Gottes. Ich glaube, dass ich selber leisten muss, damit ich von Gott geliebt bin. Ich glaube, dass andere bestimmte Vorgaben erfüllen, damit Gott sie lieben kann und so weiter. Vielleicht merkst du, dass das in deinem Leben gerade oder in deinem Kopf, in deinem Herz gerade hin und her schwappt. Und ich möchte dich ermutigen, jetzt im Worship gleich, das vor Gott zu bringen. Und der Weg, das vor Gott zu bringen, ist eigentlich, dass man ihn anbetet und sagt, ja, Jesus, du verdienst alles Lob. Ich beuge meine Knie vor dir. Du bist der Herr in meinem Leben. Ich glaube dir, dass du die Lösung schon bist. Ich bete dich an für das, was du schon getan hast. Danke, dass ich nichts mehr tun muss. Eigentlich ist Anbetung die Lösung für diese Gedanken. Und da möchte ich uns ermutigen zu. Und wozu ich uns auch ermutigen will, ist, wenn du sagst, hey, das ist im Lobpreis und für mich alleine, das reicht mir nicht. Dann dreh dich zu deinen Nachbarn um und bete für den oder lass für dich beten. Wir sind eine betende Gemeinde. Und je größer man wird, desto komischer wird das, finde ich, wenn man dann so sagt, ja, wir beten jetzt für den, der neben mir sitzt oder so. Aber das ist Gottes Versprechen, dass wir als eine Kirche ein Leib sind, dass wir zusammengehören, dass wir solche Sachen miteinander teilen dürfen, dass das okay ist und dass wir das sogar sollen, dass da Licht drauf geschieden werden soll. Also wenn du das Bedürfnis hast, da mit wem drüber zu reden oder dass jemand für dich betet, vielleicht musst du nicht mal sagen, worum es geht, dann sprich deinen Nachbarn darauf an und vielleicht betet er für dich. Und beten kann eigentlich jeder und wenn es nur ein Satz ist. Und wenn du sagst, boah, das reicht mir nicht ganz, dann haben wir auch ein Gebetsteam, da werde ich auch stehen. Kannst du auch mit allen möglichen anderen Sachen kommen. Aber auch wenn es darum geht und du sagst, ja, Gott an erster Stelle in meinem Leben, das soll wieder neu passieren. Das habe ich aus den Augen verloren. Und ich versuche so viel selber. Yes, und damit bete ich nochmal für uns alle. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Danke, dass du alles bezahlt hast, Herr. Danke, dass wir nichts mehr beweisen müssen vor dir, dass wir mit nichts zu dir kommen und du uns trotzdem liebst. Danke, dass du uns kennst und trotzdem liebst. Danke, dass du weißt, wer wir sind und dass du trotzdem deinen Sohn für uns geopfert hast. Jesus, dass du für uns gestorben bist, dass du wieder auferstanden bist und dass wir eine Hoffnung über das Leben hinaus haben. Herr, danke, dass es nicht an meiner Leistung liegt. Danke, dass es nicht an der Leistung von irgendwem in diesem Raum liegt oder auf der Welt, sondern es liegt an dem, was du für uns getan hast. Danke, dass wir Versöhnung mit dir erleben dürfen, Gott. Und ich bete darum, dass das ganz tief in unser Herz fällt, dass unsere Gemeinde, unsere Kirche davon geprägt ist, Herr, dass wir frei sind, davon, Liebe gewinnen zu wollen durch Leistung, dass wir frei davon sind, Menschen zu verurteilen, weil sie irgendwelche Taten nicht tun, sondern, Herr, dass wir wirklich deine Liebe für diese Person haben. Und ich bete auch darum, dass diese Gnade, die du mit uns hast, dass sie Auswirkungen in seinem Leben hat, dass sie so tief fällt, dass unser Leben nicht mehr so sein kann, wie es vorher war, sondern dass wir dir ähnlicher werden wollen. Jesus, ich bete darum, dass wirklich diese gesunde Lehre, dieses gesunde Verständnis von Gnade und von der Auswirkung von Gnade richtig unser Fundament ist, dass wir darauf bauen, Herr. Und ich bete darum, dass Menschen, die uns begegnen, dass sie wirklich Jesu Liebe erkennen. Dass sie nicht unsere Verurteilung erkennen, sondern dass sie Jesu Liebe erkennen in uns. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, arbeite jetzt an uns, Herr. Bewege uns in dieser Worship-Zeit. Wir wollen hören, was du zu sagen hast. Und ich bete für jeden, der auch damit struggelt, der gerade sagt, boah, ich steige da nicht richtig durch oder ich habe mich noch nie so richtig von Gott geliebt. Ich bete darum, dass du heute Durchbrüche schenkst. In deinem Namen bete ich das, Jesus Christus. Amen.